3.
Verwirrung. Ich hab schon.
Ja, schönen guten Morgen. Sonntagvormittag im V1 ist dem Thema E-Mail gewidmet. Ich werde den Auftakt machen mit einem schon speziellen Thema diesmal. Ich habe in den Titel zumindest 2 Buzzwords untergebracht. Dem ersten Buzzword skalierbar stehe ich. Zum zweiten Cluster hat mich jemand überredet. Ach, nennen das Ding doch einfach Cluster. Alle so, wenn es mehr als ein Server in irgendeinem Verbund was miteinander tun. Es geht um Mailbox-Server, IMAP-Server, der natürlich auch POP unterstützt. Ein ziemlich konkretes Thema, was für uns akut war, vor ziemlich genau einem Jahr, wo wir also eine Lösung finden mussten für den Mailbox-Server der TU Chemnitz. Und diese Lösung möchte ich vorstellen. Zur Einordnung des Ganzen, kurz skizziert, das relativ einfache Mail-Architektur an der TU Chemnitz, aus dem Internet gelangt E-Mail zu uns an genau 2 Rechner, das sind diese Mail-Relais, das sind unsere MX-Rechner. Von Mitte der 90er Jahre haben wir damals auf richtigen Widerstand von Administratoren durchgesetzt, dass der Weg der E-Mail aus dem bösen Internet in das liebe Chemnitz Netz ganz definiert ist, also nicht, dass jeder Rechner E-Mails empfangen darf, auch, sondern dass das definierte Eingangs- und auch Ausgangspunkte sind. Das sind genau diese 2 Mail-Relais, die empfangen also alle Mails und versenden alle Mails, die in die Uni kommen oder die Uni verlassen. Ja, wir unterstützen authentisiertes SMTP für unsere Benutzer, die irgendwo im bösen Internet gange sind und ihre Mail verschicken wollen. Die können sich also über authentisieren und Mails über unseren Server verschicken, natürlich authentisiert über SSL, TSS. Ja, dort passiert alles, was Virencheck, Spamcheck passiert, aber das ist nicht das Thema. Wir betreiben die Produkte, die wir einsetzen, stehen immer da. Alle Server laufen unter Linux. Wir setzen Scientific Linux 4 ein, das ist so ein Klon von Red Hat Enterprise, was wie CentOS oder eine Schwester von CentOS. Ja, die Komponente, um die es heute gehen soll, ist der sogenannte Mailbox-Server, der hier in der Mitte dargestellt ist. Also der Ort, wo letztlich die E-Mails für unsere Benutzer aufschlagen, abgespeichert werden, für Benutzer zum Abrufen stehen. Die Protokolle der Wahl sind ja POP, IMAP, wahlweise die verschlüsselte Variante. Gut, was gehört noch dazu? Mailinglisten auch mit Mailmanagement als eine separate Maschine und Webmailzugang, was sich insbesondere unter Studenten, aber auch zunehmend unter Mitarbeitern großer Beliebtheit erfreut. Die Studenten sind es gewöhnt und die kommen mit web.de, gmx, was weiß ich, für Erfahrungen dort machen sind das mehr. Läuft bei uns über oder mit Horde, EMP und Komponenten, die da alle noch sind. Ja, es geht letztlich um den Mailbox-Server, also den Server, wo letztlich die E-Mails liegen, wo letztlich auch Datenblatt dranhängt, also abspeichern. An so einen Mailbox-Server gibt es in den letzten Jahren oder damals zunehmend höhere Anforderungen. Das betrifft einmal die Zugriffszahlen, klar, mehr Benutzer, häufiger Zugriff. Wir orientieren unsere Benutzer von POP umzustellen auf IMAP. Das hat wesentliche Vorteile, ich sag mal, insbesondere was Mobilität betrifft. Also Studenten, Mitarbeiter wollen nicht nur von einer Stelle auf ihre E-Mails zugreifen, sondern von zu Hause, von unterwegs, vom Arbeitsplatz und was ist vom anderen Uni-Teil. IMAP harmonisiert sehr gut mit Webmail, weil dort ich dieselbe Sicht habe wie mit dem IMAP gestellten Programm und hat Vorteile aus administrativer Sicht. Ich kann so ein Backup von E-Mail zentral organisieren. Wie häufig kommt es vor, die Leute laden ihre E-Mail per Pop runter und ihr PC dann die E-Mails abgespeichert haben, schmiert ab, E-Mails sind verloren. All diese Geschichten umgehe ich, also ich auf einmal orientiere. Hat natürlich jetzt Konsequenzen für den Mailbox-Server, der muss mehr machen. Also der ist nicht nur ein Postabholfach, sage ich mal, für Pop, sondern ist letztlich ein, sag mal, vergleichsweise ein voll funktionales Postamt. Hält mehrere Postfächer auch noch vor, die ein Nutzer frei einrichten kann. Und so weiter. Bietet-Suchfunktionen und so weiter. Gut, Situation bei uns im letzten Jahr etwa 17.000 Nutzer. Was ich schon gesagt habe, bis zu 300.000 Zugriffe, also lesende Zugriffe am Tag ist. Weil 30.000 bis 80.000 E-Mails kommen letztlich am Tag auf die Suche an oder werden weitergeleitet. Das war so die Situation. Sagen wir mal so 6,5 Millionen E-Mails lagerten letztes Jahr auf dem Mailbox-Server. Was Mailboxen gab es. Noch ein bisschen Statistik hier, Kram, wie viel sozusagen Mails in den Mailboxen liegen, sehen ja, es gibt entweder machen die Pop und laden quasi alle ihre Mails runter, weil sie nämlich Mailboxen Müll ist, oder sie sind halt inaktiv. Okay, es gibt aber auch eine ganze Reihe von Benutzern, die Mailboxen 1 und 100 MB haben, und das sehen wir hier nicht mehr, auch eine ziemliche Anzahl von Nutzern, deren Mailboxen sagen, was es für 100 und 10 Gigabyte sind. Und es gibt so auch mehr als eine Handvoll Nutzer, die also mehr als 10.000 Mails in ihrem Fach haben. Ein paar Besonderheiten, eine Besonderheit, die hängt damit zusammen mit unserem eingesetzten IMAP-Server, das ist der Cyrus IMAP-Server, und der unterstützt Shared Folders. Wir nennen das Gruppen-Mailboxen, die wir insbesondere einsetzen für Funktions-Mailadressen, also eine allgemeine Mailadresse für einen Lehrstuhl. Hätte ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, das abzubilden, entweder so ein Alias, dass ich eine Person bekomme, dass ich in die persönliche Mailbox mit rein, hätte den Nachteil, irgendjemand anders kann da nicht ran. Andere Variante wäre eine kleine Mailingliste, also ein kleiner Teiler sozusagen an mehrere Adressen, hätte Vorteile, also es sehen immer mehrere Leute E-Mails an so eine Funktionsadresse, die aber sich wieder koordinieren müssten, wer beantwortet die denn? Wir haben so einen Shared Folder, bieten wir an für solche Funktionsmailadressen, Mailbox genannt, zum Beispiel eben für unser Unified Messaging System, also Fax, letztlich als E-Mail reinkommen. Die landen typischerweise in so einer Gruppenmailbox. Die Gruppenmailbox wird dann ab Namespace eben und letztlich im Thunderbird-Mailprogramm sieht man das dann so, dass sozusagen neben seinem persönlichen Posteingang mit den Serverportierten dann noch so eine andere Hierarchie zugänglich ist, eben genau jetzt diese Gruppenmailbox. Ich kann bei einem Cyrus IMAP-Server sehr schön über ACS Berechtigung vergeben. Auf diese Ordner kann also genau sagen, welche Benutzer eben genau diesen lesen darf, aber nur lesen darf, schreiben darf, E-Mails löschen darf und so weiter, sehr granular einstellbar. Ja, und schreibberechtigte Nutzer oder die mit den Berechtigungen können auch Ordner dort anlegen. Ja. Genau. Hat Konsequenzen, wenn es darum geht, so eine Geschichte skalierbar zu machen, wegen mehr Problemen. Die Zugriffszahlen steigen, ist es logisch. Die blauen sind jetzt die Zugriffe per Pop, die bleiben so konstant, wenn die Zugriffe mit einem wachsen, ist nicht ganz repräsentativ. Ne? Wir wissen also, Pop so eine kurzlebige Verbindung, also je nachdem, was man für ein Intervall eingestellt hat in seinem Mailprogramm, wird also Mailbox-Server Pop-up gefragt hast, gibt's was Neues? Nee, dann ansonsten, wenn es was Neues gibt, dann liefern wir sie und beende die Verbindung. IMAP-Verbindungen stehen länger, sind längere TCP-Verbindungen, also die gesamte Kommunikation abgeht. Und Sonderfall hier dunkelgrün dargestellt, also Webmail-Zugang läuft über IMAP, ist aber auch so eine kurzlebige Verbindung, wir haben also nicht so quasi jeder Klick im Web, im Webbrowser führt zu einer Aufbau einer IMAP-Verbindung zum Mailbox-Server, auf dem Web von Webmail-Server. Wir haben also dort kein Proxy dazwischen oder so, der diese Verbindung cached. Ja, klar, Zugriffszahlen steigen. Hier mal so aufgeführt, was ist an Technik? Da hatten wir dann sagen, ja, Technik alle so 3 Jahre erneuert, sind alles keine riesen Maschinen, haben alle ein bisschen Speicherplatz, der sich natürlich hier entwickelt. Und hier an der Stelle waren wir mal ganz mutig, haben wir gesagt, wenn wir wirklich die Maschine von der Stange bei E-Platten intern, da haben wir kein RAID-System X gehabt, das hat dann nicht ganz so lange gehalten, 2 Jahre, bis das Ding flog. Hatten dann ein Single-System, also quasi Doppelprozessor und dann RAID dahinter, war 2-mal ausgelegt, im Kimberlite-Cluster verbunden, ein Availability-Versuch, sag ich mal, hat auch immer wenn man dabei war, hat auch das Umschalten wunderbar funktioniert. Also wenn man sagt, ich möchte heute die beiden Server neue Kernel einspielen, dann daneben gesessen, so, der aktive Server wird jetzt rebootet zum nach dem Einspielen des Kernels zum Booten, dann hat das Umschalten wunderbar geklappt auf den zweiten Server. Dann haben wir den zweiten Server mit neuem Kernel versehen, hat das Rückschalten wunderbar geklappt. Und es hat auch mal geklappt, wenn man nicht dabei war, aber manchmal gab es eben so Effekte, ja, das ist ein Ping-Pong-Effekt. Der eine hat gedacht über Heartbeat, der andere ist nicht mehr da, hat den anderen abgeschossen und gesagt, so, das mache ich jetzt. Und der andere kam wieder und hat gesagt, na, ich bin eigentlich der Chef und hat den anderen abgeschossen. Da hatten wir manchmal ein paar merkwürdige Effekte, obwohl man sagen muss, sehr häufig ist es nicht vorgekommen, weil die Systeme ziemlich stabil sind. Aber ich sag mal, Ende 2006, Anfang 2000, oder Ende 2006 war uns klar, wir müssen das System ablösen. Wir standen vor der Frage, was machen wir jetzt? Wir können wieder eine aktuelle Maschine hinstellen, die vielleicht uns wieder über 2 Jahre, 2 Jahre hilft. Letztlich war klar, der Engpass ist I.O. Dass sie zu dem RAID-System dort sagen, tragen sie die Probleme auf. Und letztlich haben wir uns auch noch andere Ziele gestellt. Wir wollen letztlich ein skalierbares System. War klar, die Benutzerzahlen steigen nach immer wieder. Das hängt damit zusammen, dass wir unseren Studenten und auch Mitarbeitern, die Uni verlassen, sozusagen die lebenslange E-Mail-Adresse lassen. Also sprich, wer das möchte, kann seine E-Mail-Adresse an der Uni behalten und ja, lebenslang, sagen wir. Haben wir also so ein Adressschema eingeführt, was das ermöglicht, dass also nicht Doppelungen mit Namen oder sowas gegeben werden. Wird auch jedes Jahr so von 500 600, 700, 800 Absolventen benutzt. Das ist ganz interessant zu beobachten. Studenten kommen her, haben heute alle eine E-Mail-Adresse, ne? Ich dachte, okay, und sagen, E-Mail-Adresse von Uni brauche ich nicht, stellen günstigerweise vielleicht noch eine Weiterleitung ein von der Uni-E-Mail-Adresse auf die andere Adresse. Manchmal vergessen sie das auch und wundern sich, dass sie keine E-Mails von der Uni bekommen. Das ist immer ungünstig. Im Laufe der Zeit erkennen sie auch mal Vorteile der Uni-Mailbox an und stellen dann um und sagen, okay, dann möchte ich die aber auch nicht mehr missen, weil ich die in den Stellen veröffentlicht habe. Also es werden tendenziell immer mehr Benutzer werden. Wir brauchen irgendwas Skalierbares. Also das sagen wir im nächsten Jahr müssen wir wieder eine neue Kiste hinstellen, das bringt es nicht. Natürlich soll, wenn es zu einer Umstellung kommt, transparent für Nutzer sein. Es kann niemand, sagen wir 17.000 Mail-Programme versuchen, den Leuten mitzuteilen, der Mailbox-Server heißt jetzt anders, ihr müsst was anderes einstellen, Mailprogramm, Ergebnis ist gut. Und es sollte auch für den Nutzer transparent sein, in dem Sinne, dass sie eigentlich nichts sagen sollte. Und natürlich wollen wir auch Ausfälle oder besser vor Ausfällen, Hardware oder sonstiger Natur geschützt sein. Wir gucken uns um so ein bisschen einen Markt und da fällt uns ein Produkt, eine Software ins Auge, die da heißt Perdition. Ist ein schön einfach gestrickter Proxy, den man so zwischenschalten kann, zwischen IMAP Server und Brauch. Funktioniert super in ich habe also unten meine herkömmlichen Mailbox-Server, würde jetzt quasi in unserem Fall einen zweiten E-Server mit Datensatz daneben stellen, würde dazwischen so einen Partition-Proxy-Director stellen. Dem müsste ich jetzt sagen, welcher Benutzer, der sich hier authentisiert, ist auf welchem realen Server zu Hause. Ja, also da brauche ich so eine kleine Datenbasis. Zuordnung sozusagen, wo an welchem realen Server eine Anfrage geleitet wird, wird anhand des Nutzernamens entschieden. Problem für uns sind unsere Shared Folders, unsere Gruppenmailboxen, weil ich jetzt nicht entscheiden kann, der Nutzer hat seine persönliche Mailbox hier auf diesem Server, aber diese Gruppenmailbox, der Shared Folder, könnte jetzt auf diesem Server sein. Das würde Partition nicht hinbekommen, weil es eben diese Zuordnung anhand des Nutzers macht und nicht anhand des angeforderten Ordners. Okay, die Mail-Zustellung an diese reale Server muss separat organisiert werden. Da brauche ich also auch noch eine Zustellung per SMTP an irgendeiner Stelle eine Weiche, die letztlich auf dieselbe Datenbasis zugreift, dem sozusagen auch der SMTP so weiß, welcher Benutzer auf welchen. Ist also eine Lösung für Mailbox-Server, die POP benutzen, die IMAP benutzen ohne Shared Folders. Da funktioniert das, indem ich davon ausgehe, dass ein Benutzer, dass alle Ordner eines Benutzers auf einem denselben realen Server liegen. Für uns schied diese zugegebenermaßen charmant einfache Lösung aus, aber in vielen anderen Fällen ist eine Lösung, die man sich angucken sollte. Gut, ich habe diese Lösung vorangestellt aus didaktischen Gründen. Natürlich war, da wir Cyrus IMAP Server eingesetzt haben, für uns die erste Wahl, mich selber in Cyrus zu gucken. Natürlich haben die Entwickler an der Carnegie Mellon University auch das Problem Skalierbarkeit. Die haben, ich vermute mal, eine Größenordnung mehr Studenten als die kleine TU Chemnitz. Und für die stand das Problem. Jahren und haben natürlich in ihr was reingebaut, was die Skalierbarkeit ermöglicht. Haben sie Cyrus Mörder genannt, klingt ein bisschen abschreckend, wie Mörder übersetzen. Das soll keineswegs der Mörder von Cyrus sein, sondern Mörder kann man auch als Schar übersetzen. Schar von Krähen wäre eine Mörder und die haben eben gesagt, okay, die Schar von Servern, die da irgendwo stehen, das reichen dem als ein Aggregator ist ein weiterer Begriff, der. Ja, und natürlich unterstützen Sie damit auch unser Problem, nämlich der Share Folder, dass Sie sich um mehrere reale Server ausbreiten kann. Cyrus Mörder bietet also einen einheitlichen Blick auf sozusagen den gesamten IMAP Namespace, der sich, wie gesagt, über mehrere Backend-Server erstrecken kann. Bild dazu wäre das ein wenig komplizierter aus, ist aber letztlich. Wir unterscheiden mehrere Funktionen oder mehrere Funktionen von Servern hier vorzufinden. Ja, vergleichbar wäre sozusagen diese Aufteilung von Funktionalität mit dem Problem, was man kennt in der Arbeitsgruppe, wenn sozusagen eine Person so voll mit Arbeit ist, dass man Chef rangehen muss und sagen, okay, also von dem Wahl habe ich, die Arbeit liegt an, eine Person schafft es nicht mehr, entweder ich setze eine leistungsfähigere Person an die Stelle und wenn es das nicht gibt, dann muss ich sozusagen die Arbeit verteilen. Die Arbeit verteile, brauche ich immer noch jemanden, also die Mitarbeiter, die Arbeit dann machen, und ich brauche nur jemanden, der die Arbeit eben verteilt und überwacht, und genauso ist es letztlich auch hier. Ich habe die Arbeitstiere im Hintergrund, das sind hier die sogenannten Backend-Server, die also letztlich Speicherung der E-Mails machen. Da kann ich eben nicht nur einen hinsetzen, sondern mehrere. Frontend-Server sind letztlich die der Benutzer zu Gesicht bekommt, also mit denen er alle Kommunikation macht. Das ist auch der Vermittler zwischen den Backend-Servern. Oder kann auch als Profi zeichnen. Der ist letztlich dataless, also der hat keine eigenen Mailbox-Daten vorrätig. Das Einzige, was er hat zur Kommunikation, ist so im Update-Server. Das ist letztlich der Server, der weiß, auf welchem Backend-Server sich was befindet. Gut, die Protokolle sind hier aufgeführt. Was in extra Protokolle, was nicht so bekannt ist, ist LMTP, das ist kleiner Bruder vom SMTP. Local Mail Transfer Protokoll ist letztlich nichts anderes als SMTP, nur dass sozusagen in LMTP Server kein Queuing organisiert. Also wenn die E-Mail das nicht zugestellt wird, dann schreibt er das nicht irgendwie nochmal in extra Queue, sondern sagt seinem Auftraggeber, Mail kann nicht zugestellt werden, und das wird im Allgemeinen ein SMTP Server sein, der dann okay, so ein Backend-Server speichert, das ist also die E-Mail für eine Teilmenge von Benutzern. Ich teile sozusagen auch wieder meine Benutzer auf mehrere Backend-Server auf. Und nicht nur die Benutzer, sondern eben auch diese Shared-Folder. Also letztlich teile ich die E-Mail-Partner auf. Nicht unbedingt die CNC natürlich ständig ist, aber bei den Shared-Folder. Okay, für kleinere Installationen gibt's noch eine Variante, die Fighten Mörder, wenn es ein Backend-Server kann, auch ein Frontend-Server sein, ne, dann wird er wird so eine Teilmenge von Mailboxen, die wird er selber auf Plattenplatz haben, der andere weiß er dann, dass sie auf einem anderen Backend-Server ist und weiter vermitteln. Eine andere Variante wäre so ein Replicated Mörder, eine relativ neue Geschichte in High Availability. Das sozusagen, wenn es zwei Backends, die in identisch replizierte Kopien aller Mailboxen enthalten. Wenn also eine E-Mail auf dem Backend-Server eintrifft, dann wird die sofort auf einem anderen Backend-Server mit kopiert, oder wenn ein Benutzer eine E-Mail löscht, dann passiert das auf dem Server auch. Haben wir bei uns nicht im Einsatz, wäre eine interessante Geschichte in Richtung, Erhöhung der Sicherheit. Was hier immer auch so steht, sind die Eintragungen in den Konfigurationsdateien. Stehen hiermit da, wer damit nichts zu tun hat, wird das einfach so. Gut, wir gucken uns die Funktionalitäten nochmal ein bisschen genauer an. Frontend-Server sind letztlich die Kommunikationspartner für unsere E-Mail-Klienten. Schützen Pop-IMAP, SSL verschlüsselt nach Bedarf. Die Authentisierung der Benutzer findet über das berühmt-berüchtigte SSL-Protokoll statt, Simple Authentication and Session Layer. Zumindest das erste S darf zumindest in der Implementation von der Cyrus, von der Carnegie Mellon University bezweifelt werden. Das werden viele schnell streichen wollen, kommen wir dann auch noch speziell dazu. Also das ist sozusagen der Knackpunkt in der Cyrus-E-Map. Gut, im Falle von Pop, wenn sich ein Benutzer mit Pop zu uns wendet, ist es ziemlich einfach. Der guckt also in seinen Datenbasis nach, weiß, wo ein Benutzer seine Mailbox hat und leitet quasi die Anfragen an den entsprechenden Backend-Server durch, schreibt die durch. Bei IMAP ist es ein bisschen komplizierter. Da macht der Frontend-Server also nicht ein einfaches Tool sein, sondern der interpretiert, der analysiert quasi das. Je nach der Art des IMAP-Befehls, des IMAP-Requests, wird also entweder weiter an den entsprechenden Backend geleitet oder einige Sachen kann er selber machen. Da gibt es IMAP zum Beispiel den NURBS-Befehl, den kann er selber machen. Oder List das Auflisten aller Mailboxen. Darüber hat der Frontend-Server das Wissen. Das herkommt immer dann noch alle anderen IMAP-Befehle, die erzeuge einen neuen Ordner, hole E-Mail sowieso ab oder lösche die E-Mail oder suche danach, leite der einfach als Proxy weiter an den entsprechenden Backend. Weil er eben genau das Wissen hat, welcher Ordner, um den es eben da geht, sich auf welchen Backend sucht. IMAP-Referral ist eine Geschichte, die hat es mit Kopfzerbrechen bereitet. Das ist so eine Sache, die allerwenigsten IMAP-Klienten unterstützen. Das ist so eine Sache, können Frontend-Klienten sagen, schön, dass du dich bei mir gemeldet hast, aber ich sage dir jetzt, für deine Mailbox ist der und der Backend-Server zuständig. Wende dich doch gleich direkt an den. Das ist eine Sache, die wollten wir nicht. Wir wollten die Backend-Server sozusagen rausnehmen, abschotten von dem vom bösen Internet und vom bösen Uninetz, dem sich da mindestens Mail-Klienten befinden. Wir wollten also nicht, dass E-Mail-Klienten direkt an unsere tollen Backend-Server rankommen. Wir mussten das E-Mail-Referral ausschalten und das ging mit dem Patch. Der Patch ist jetzt damit mit eingeschlossen. Könnt ihr also jetzt konfigurieren, ob der was unterstützt wird. Das E-Mail-Programm Pine oder Alpine, wie es jetzt in der Weiterentwicklung heißt, unterstützt diese E-Mail-Service. Das heißt, der hat dann immer versucht, sich direkt an den Backend anzumelden. Und das ist einfach nicht. Deswegen ist eine. Okay, Lokalisierung ist eine Geschichte. Woher weiß denn der Frontend-Server, welcher Ordner sich auf welchem Backend befindet? Dazu dient eben genau dieser M-Update-Master-Server. Der wird kontaktiert immer dann, wenn es solche Fragen zu beantworten gilt. Der weiß nämlich Bescheid, was. Er wird solche Antworten vom M-Update-Server immer lokal speichern, im Update-Save-Server. Dafür zur Zeit weiß im Frontend alles. Er weiß für alle zugegriffenen Ordner Bescheid. Also die Antworten weichen. Okay, bei uns macht ein Frontend-Server auch noch die SMTP-Zustellung. Nimmt also E-Mails von lokalen Klienten entgegen, leitet die an die Relays weiter oder stellt die selber lokal zu. Die lokale Zustellung hatte ich schon erwähnt über LMTP. Da muss so ein LMTP, also ein Zusteller, wieder den M-Update-Server befragen, da ist ein Benutzer sowieso. Wo muss ich denn in welchem Backend-Server muss ich die E-Mail? Das LMTP hat die Eigenschaft, da wird also nicht von der M-Update zunächst gefragt, sondern der braucht immer diesen M-Update-Master, hat da noch Einfluss umgeht. Gut. Die E-Mail wird an den entsprechenden Backend zugestellt, wie gesagt, per LMTP. Das ganze LMTP-Geschäft kann ich auch auslagern. Wollten wir ursprünglich auch einen anderen Server. Das kann also ein beliebig anderer tun. Die Backend-Server speichert die E-Mails, nicht nur die, sondern auch Metadaten. Metadaten sind sowas wie die HTLs. Merkt sich, welche E-Mails ein Benutzer schon gelesen hat. Und noch ein paar andere Metadaten mehr. Macht POP, stützt POP und IMAP, aber eben jetzt nicht für den Klienten, sondern eben bei uns, also nur zu den auch wieder Lasse kommt ins Spiel, Authentifizierungsgeschichte, führt alle oder IMAP-Operationen, die Ordner betreffen. Das sind eben jetzt hier, alle sind aber folgendes benennen, ACL-Set. Dazu muss er diesen im Update-Server befragen. Ich werde abstimmen mit dem im Update-Server, der da über alles Bescheid wissen muss, was die Ordner tut. Ja, Zustellung LMTP. wird jetzt von den TCP-Proxys, also von den Frontends, authentifiziert, also dort sind jeder irgendwie und dort passiert letztlich auch die E-Mail-Filter, die im Cyrus Island der Filtersprache realisiert sind. Also dort den Benutzer also für sich einstellt, E-Mails anderen Ordner eingelegt werden sollen, ob die E-Mails weitergeleitet werden sollen, verworfen werden sollen in der Abwesenheitsmeldung. Gut, ja, NMDP kann ich schützen, zum Beispiel eben über Basis.io. Ich kann eintragen, von welchen Servern quasi E-Mails. Im Update-Server haben wir erwähnt, besitzt autoritative Daten über alle Mailboxen, über alle Folder, über alle Ordner. Das bedeutet also Namen, welcher Backend-Server steckt dahinter, auf welcher Partition ist er auf dem Backend-Server zu finden und wie sind die Zugriffsrechte, wer darf drauf, mit welchen Rechten zugreifen. Das ist diese berühmt-berüchtigte Datei im Cyber-System, die diesen Mailbox ein Update-Server ist letztlich auch ersetzbar, weil diese Mailbox für den Backend herstellbar ist. Jedes Backend weiß natürlich selber über seine Struktur Bescheid und initial wird sozusagen jeder Backend-Server das im Update melden. Hier, ich habe die und die Mailboxen und wenn der im Update-Server feststellt, es gibt keine Konflikte, dann kann er sozusagen aus diesen Daten die Gesamtdatenbasis bauen. Gut, so ein Mailboxes-DB-File ist Format sehenswerterweise und auch Standard eingestellt. Gibt-List-Format, fragen Sie mich nicht, wie das Format intern funktioniert. Das ist nicht die Hauptsache. Da steht also immer drin, Name dieser Mailbox, des Folders, wäre hier mein privater, mein persönlicher Folder. Das gibt an, dass es sozusagen sich um einen Folder in so einem Cyrus-Mörder befindet, im Cluster. Da steht der Servername, die Partition, mit einem Scan dahinter die Rechte. Ja. Dieses im Update-Protokoll, Mailbox-Update, Protokoll gibt es ein RFC dafür, ich glaube, ich kenne keine andere Implementation als im Cyrus. Dort ist quasi festgelegt, ja, wie eben so ein Backend melden muss, wenn irgendwelche Ordneroperationen stattfinden sollen. Also Backend sagt, ja, mein Nutzer möchte einen neuen Ordner anmelden, sagt das im Update-Server und der wird das im Allgemeinen bewilligen. Wenn er nicht feststellt, diesen Ordner gibt es im anderen Backend-Server schon, dann wird es zum Konflikt kommen und sagen, die Operation wird abgewiesen. Genauso ACL-Änderungen. Gut, so ein Update-Server informiert dann die Slave-Server auf dem Frontend über Änderungen und die Kommunikation zwischen den Frontend-Backend-Servern und dem Update-Server ist wieder über Sachen authentisiert. Gut, letztlich ist dieses Flag hier Update-N, das ist ein Daemon, der auf dem Update-Server läuft und -M sagt eben, du bist der Master. Alles Bescheid. Ja, das war so grundsätzlich mal so dieser Aufbau eines solchen Clusters hier nochmal dargestellt und was ich jetzt eingehen will, ist die Authentisierung über Simple Authentication Layer. Das war für mich auch die größte Herausforderung, die, ich sag mal, Punkt 1 relativ klar, das hat man bisher auch schon, Nutzer müssen sich authentisieren, da gibt es Einstellungen, welche Authentisierungsvarianten ich da wähle, aber dass sozusagen alle Komponenten untereinander auch noch authentisiert stattfinden, ist eine gute Sache, damit nicht jeder mir da dazwischen quatschen kann und Sachen machen kann. Aber wie das so im Einzelnen funktioniert und wie ich es vor allen Dingen schmerzfrei hinbekomme und auch so hinbekomme, dass ich noch von zig anderen Komponenten abhängig bin, das hat ein bisschen Verbrechen bereitet, weil die Dokumentation an der Stelle gut, Nutzerauthentisierung. Wir gehen jetzt mal die drei Punkte durch. Also wie authentisieren sich die Mail-Klienten gegenüber dem Frontend? Bei uns haben wir aus 5 die erste Mal, wer das nicht kann, und das können die meisten nicht, macht dann Authentisierung, das ist immer Login-Kennzeichen, Passwort. Und das machen wir bei uns über PAM. Und PAM ist dann wieder so konfiguriert, dass also wieder Kerberos Passwort gefragt wird. Und eine zweite Variante ist ein UserDB, ein PAM-Modul, das benutzen wir, um unsere Apps zu verwenden. Also diese Authentisierung findet ausschließlich auf dem Frontend statt. In der Cyrus Konfiguration würde ich das so festlegen. Also Plain Passwort und Kerberos 5 wirklich in ESSAP. Gut, für die Plain Authentication verwende ich eigentlich E-Mail. Und da schreibe ich mir den Sassel aus Daemon, das ist also ein Daemon, der läuft richtig mit Root-Rechten, während alle anderen Komponenten von Cyrus also ohne Root-Rechte laufen. Das ist auch der Grund, warum das Ding ausgelagert ist. Den sage ich, den starte ich also so, sage ich, das heißt, als Authentifizierungsmethode PAM verwenden. Und dann muss ich noch PAM konfigurieren und das passiert eben in dieser schönen Datei und wird, in der Art und Weise geschrieben. Das PAM-Konfiguration, da findet man unendlich Beispiele im System oder weltweiten Suche. Gut. Ich sag mal, das haben wir mehr oder weniger übernommen von unserer bisherigen Konfiguration auch, da war für uns jetzt nicht die Herausforderung. Die Herausforderung war zu erkennen, dass sozusagen die einzelnen Komponenten sich auch noch gegenseitig authentisieren müssen. Und das wäre theoretisch auch möglich mit Kerberos oder eben mit anderen PAM-Mechanismen. Wir wollten Kerberos an der Stelle nicht verwenden, um eben die Abhängigkeit zum Kerberos-Server zwischen den Systemkomponenten zu minimieren, weil natürlich dort diese Authentisierung ständig stattfindet. Wenn sozusagen eine neue Verbindung reinkommt, dann wird irgendein Backend-Server aufgebaut und da wird sich sozusagen Frontend und Backend-Server authentisieren. Wir verwenden sozusagen jetzt die eingebaute Variante in dem Cyrus-Sache. Das ist eine Geschichte. Da welches Device stützt diese eingebaute Variante, dieser Sache-DB, das ist Variante 2. An sich brauchen wir für die Authentisierung ja nur einen speziellen Benutzer. Alle Kommunikation zwischen Frontend wird über einen und denselben Benutzer stattfinden. Admin-Nutzer, der sich alles darf. Und am Frontend stelle ich das eben so ein, dass ich sage, wenn du dich an den Backend-Server wendest, dann verwende den Benutzernamen und das Passwort. Jetzt wieder einige Leute aufschreien, sagen, oh, Klartext-Passwort, könnte ich falsch schreiben, oh, das ist schlimm. Ist an der Stelle natürlich auch nicht so ganz toll. Ist aber eine ziemlich einfache Sache. Wenn man die Randbedingungen weiß, auf den Frontend-Servern dürfen sich nur eine Handvoll anmelden, also die Admins. Und ich kann diese Konfigurationsdateien dadurch schützen. Ja, auf den Backend-Servern stelle ich auch so ein Kram ein. Dargestellt. Checken-Methode. Auch Spock, das ist genau das, was die BC jetzt hier spricht. Die Methode ist Digest MD5 und ich gebe sozusagen an, dass jetzt sozusagen hier dieser Frontend-Benutzer Admin ist und auch das Proxy-Server funktioniert. Das heißt, diesen speziellen Benutzer erlaube ich, der darf sich sozusagen authentisieren und dann darf er aber sagen, ich handle im Auftrag des Benutzers FRI zum Beispiel und darf dessen Sachen. Gut, das müsste ich dann noch auf dem Backend-Server einstellen, dieses Passwort. Letztlich wird dann eine Datei geschrieben, die nennt sich etc-sassel-db2. Und diese Datei ist auch wieder schützenswert, weil letztlich dort nicht das Passwort im Klartext drin steht, aber die Digest. Ja, und letztlich, dann gibt es noch die Authentisierung. Frontend und Backend-Server gegenüber dem Update-Server. Jesus spielt sich genauso ab. Haben wir auch genau uns entschieden, wenn bei vor einem Admin-Benutzer haben wir jetzt einen anderen Benutzer eingeführt. Update. Anderes Passwort. Das steht also auch mit dem Klartext. Ja. Das heißt, ein bisschen aufpassen muss man immer Passwort stellen. Die Datei etc. Sasselpassword 2 irgendwie zum Kommando. Sasselpassword 2 heißt das. Wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ist sozusagen die abgelegt ein Benutzer, in dem Fall ein Update und die Eigenschaft des Passwortes immer sozusagen noch mit reingeschrieben, die Name von welchem Rechner das dieses Passwort ist. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, dass das Umbenennen von Rechner und Rechnernamen umbenennen, da muss man dann hier wieder an der Stelle aktiv werden und das Passwort eintragen. Deswegen an der Stelle hier generische Namen verwenden. Also wäre das schöner, langer, generischer Name für unsere Mailbox, so heißt mailbox.hrz.theokernis.de. Damals eine klare Fehlentscheidung, so einen langen Namen zu verwenden. In Ihre Mailprogramme eintippen, müssen Sie nur einmal, aber die Chance, sich da zu verschreiben, ist unendlich. Aber wie es immer so ist, ich sag mal, der ich unseren Johann Wolfgang von Goethe verehre, der hat aber irgendwann mal zumindest einer seiner Figuren sagen lassen, Namen sind Schall und Rauch, im IT stimmt das überhaupt nicht. Also Namen, mit denen klebt man unendlich fest. Sei es im Webumfeld, wenn man irgendwelche Namen vergeben hat, die auch nach zig Jahren immer wieder verfolgen. Oder sei es Namen in einer solchen Einrichtung wie die TU Chemnitz, die nämlich mal 3 Jahre lang Technische Universität Chemnitz-Zwickau. Gucken Sie heute mal in Google Maps navigieren Chemnitz zum Bahnhof, da steht Technische Universität Chemnitz-Zwickau, die kriegen den Namen nicht los. Einmal einen Namen vergeben. Unendliches Drama. Gut, wir gucken uns jetzt an, wie es an der TU Chemnitz aussieht. Das Bild kennen Sie schon. Letztlich, wir haben bei uns jetzt einen Frontend-Server und noch einen zweiten daneben. Wir haben einen Update-Server und haben 2 Backend-Server. Glücklicherweise in der Lage, als Speicher unser Fiber Channel System zu nehmen, was just Anfang letzten Jahres aufgebaut wurde und wir einer der ersten Benutzer des Systems waren und damit in sehr ja konkret aus. Die Server sind alles keine absoluten Boliden. Was wir festgestellt haben, ist die Backend-Server, die 2 Backend-Server, wo kann die denn sind, da hat ein einfacher Server auch getan. Wir benutzen, wie gesagt, unser Bahnsystem, das ist das System, haben derzeit 1,2 Terabyte in Benutzung, also geteilt bekommen, benutzen das System XFS. Im Update-Server ist derjenige, der am wenigsten zu tun hat, das sollte eine stabile Kiste sein. Ich bin heilfroh, dass die Kiste stabil läuft, die ist jetzt 5 Jahre alt und tut's aber, weil schon dieser Update-Server eine besondere Bedeutung hat und um den so ganz redundant hinzukommen. Das Betriebssystem, hatte ich schon erwähnt, hat sich geändert. Cyrus IMAP-D in der Version 2.3.8 oder 2.3.9 setzt sich ein, es gibt schon 2.3.11, aber die hat Features auch Diamond Matter, weiß, macht ein wunderschönes RPM, bringt da noch ein paar Patches, Linux-spezifische Patches ein, das benutzen wir dafür. XM4, 66, was aktuell ist, da ist SMTP-Server und zum Virenchecken ClamAV. Virenchecken da drauf auf dem Mailbox-Server machen wir, weil es eben auch durchaus auch PCs gibt, die auch gerne mal Viren. Nur das, ich sag mal, in letzter Zeit nicht mehr, dass das Riesenproblem ist. Okay. Admin-Tools haben wir selber gebaut zum Anlegen, Löschen von Mailbox, sowas angelegt. Da muss man im Cyrus IMAP-D auch die entsprechende Mailbox mit anlegen. genauso zum Löschen, Monitoring, Routinearbeiten und so. Problem ist natürlich Migration, es geht immer um die ganze Reihe von Daten. Ich sagte schon, 6,5 Millionen E-Mails mussten an eine neue Stelle geschafft werden, aus dem alten RAID-System ins neue LAN-System. Das dauert immer ein bisschen, aber das haben wir auch ganz pragmatisch angegangen. Da haben wir einfach in Vorbereitung dessen in der Nacht um den Erfing laufen lassen, auf die neuen Systeme. Das hat dann mal ein paar Stunden gedauert, aber Erfing macht das so schön, kopiert dann wirklich nur die Differenzen, und da das Cyrus-Mailbox-Format so schön ist, dass sozusagen eine E-Mail eine Datei ist, muss also nicht immer eine gesamte Mailbox-Datei kopiert werden, wenn sich auch nur ein Bit geändert hat, sondern es werden wirklich nur neu hinzugekommenen E-Mails kopiert, sodass sozusagen nach dem initialen Async die übertragene Datenmenge immer weniger wird. Die Metadaten, die muss man natürlich aufteilen, weil wir von einem Single-Server auf zwei Backend-Server gegangen sind. Haben wir das auch ganz pragmatisch gemacht. Wir hatten schon vier Partitionen auf den Server, haben zwei auf Backend 1 und zwei auf Backend 2 gespielt. Wir mussten aber die Metadaten natürlich aufteilen, ne? Dass wir also genau an den entsprechenden Backend-Server. Ja, die größte Herausforderung war, die eigenen Admin-Skripte anzupassen, ne? Von einem eigenen, von einem einer System, also genau weiß, Mailbox VAZ, das ist genau das System, dort befindet sich alles, sozusagen, die dann erstmal wirklich zu umgehen, dass jedes Admin-Skript sich immer an den entsprechenden Backend-Server wenden muss. Da, ja, haben wir selber ein bisschen gefragt, man muss jetzt seinen eigenen Okay, die Umstellung selber war dann ziemlich spektakulär, sage ich mal, ein Wecker mal zum Nachtschlafen der Zeit um zwei gestellt habe zu Hause, den alten Server gestoppt, das Erfing angeworfen, habe versucht dann noch eine Stunde zu schlafen, ist mir nicht gelungen, bin auf Arbeit gefahren, habe dann die restlichen Arbeiten gemacht, DNS umgestellt, weil, ich sag mal, letztlich das neue System auch eine neue IP-Adresse bekommen hat, aber natürlich unter altem Namen. Mussten dann sozusagen die Metadaten aufteilen. Das betrifft also insbesondere diesen Mailbox-DB-File, also diesen Location-File, welchen Mailbox in welcher Partition das heißt, auch die entsprechenden Sieve-Skripts, die Filter-Skripts, den entsprechenden Backends zuordnen. Und die Scene-Database, also die Datenbasis, wo drin steht, welche E-Mail-Daten benutzt werden, welche. Okay, dann haben wir den M8-Server gestartet. Ohne Daten haben nacheinander die Backend-Server gestartet. Sage jetzt dem M-Update-Server, was du Mailboxen hast, und sage dem auch, dass du genau darüber Bescheid weißt, damit er das greift. Im Normalfall läuft dieses Programm, also ohne. Haben wir die Frontends gestartet und haben erwartet, was uns erwartet. Gut, denkbar ist auch eine andere Variante, wenn man sozusagen den einen Server, den man hat, weiter betreiben möchte, das wollten wir aber nicht, den kann ich sozusagen zum Backend-Server durch die entsprechende Konfiguration erklären, kann noch einen zweiten daneben stellen, kann dann beginnen, sozusagen Mailboxen zu überwandern zu lassen, oder aber sagen, alle neuen Benutzer kommen auf den neuen Backend-Server und der alte läuft quasi so ganz normal weiter. Das geht also auch schön zu machen. Ergebnis war sozusagen nach drei Stunden Downtime, mal in der Nacht war das System fertig, war völlig transparent für die Benutzer, also die konnten nach wie vor über den einmal eingetippten langen Namen wieder auf ihre Mails greifen. Okay, eine Sache, die man immer wieder erlebt als Admin, IP-Adressänderungen sollten eigentlich auch transparent für die Benutzer sein. Der Administrator denkt dran, die Time-to-Live-Zeit runterzustellen, damit sozusagen die Suche nicht so lange cached. Das hat man natürlich auch ein paar Tage vorher gemacht. Trotzdem kriegt man eine Woche nach Umstellung so eine Geschichte dann empörte Anrufe und sagt, na sag mal, wie lange ist denn dieser euer Mail-Server immer noch down? Den reicht es seit einer Woche nicht. Und sagt, hey, vor einer Woche haben wir eine Umstellung gemacht. ohne sich einen Klang herumgesprochen haben. Aber es gibt scheinbar immer einen Provider oder aber irgendwelche Einstellungen, die Benutzer im System machen, indem sie da irgendwie die IP-Adresse merken, die dann also auch wirklich im Netz schlagen. Aber das waren ja, das ganze System, stellen Sie raus, ist auch im Betrieb eine robuste, schnelle Angelegenheit. Die Load, also die Belastung auf den Backend sehr gering, auf den im Update-Server sehr, sehr gering, um einfach nichts zu tun. Ich meine, man stellt dann immer mal das Logging hoch, um zu sehen, dann macht denn das Ding auch überhaupt was. Das arbeitet schon, aber hat quasi nichts zu tun. Wo die Load da ist, ist auf den Frontend-Server. Allerdings nicht dramatisch. Auch dort wird die Load nicht etwa durch eine POP hervorgerufen, sondern durch die SMTP-Geschichten, Virenchecker und Kram. SMTP ist so eine Geschichte, die sozusagen ja eben sporadisch auftritt. Ne? E-Mail an alle Studenten wird heute geschickt. Da ist mal so ein Peak drin. Backend-Server hebt das kaum an. Ja, den Update-Server muss man dann noch ein bisschen tunen, damit er sozusagen mit unserer Last hinkam. Da kann man also so ein paar Parameter hochschrauben. Bin im Default-Fall niedrig eingestellt gewesen. Für den Ausfallszenarien, wir haben einen zweiten Frontend, der im Prinzip gerade daneben steht zu dem einen Frontend, der die ganze Arbeit macht. Der ist über so einen Layer-4-Switch, so einen Load-Balancer, quasi umschaltbar. Also wenn der Load-Balancer checkt alle 5 Sekunden, ob der eine Frontend-Server noch arbeitet, und wenn nicht, schaltet er auf den zweiten um. Das geht also ziemlich schnell und flott. Wenn der ein Update-Server nicht da ist, für den haben wir nämlich keine Redundanz, dann würde Folgendes passieren: Es würde keine E-Mail-Zustellung mehr passieren, weil eben diese LMTP-Proxy-Dämonen, die Mail-Zustellung machen, immer den M-Update-Server fragen. Die fragen sozusagen nicht den Slave, der auf demselben Rechner arbeitet. Da gibt es quasi seinen Grund, warum das so ist. Und alle Ordneroperationen, die ein Benutzer durchführen will, würden fehlschlagen. Also Anlegen von einem Ordner. Da der Backend-Server nicht mehr den Update-Server kontaktieren kann, würde er sagen, geht momentan nicht. Alles andere würde aber noch funktionieren. Also normale Lesezugriffe und auch Löschen von einzelnen Mails würde genommen. Ja, wenn ein Backend-Server weg ist, dann werden sozusagen für die Gruppe von Benutzern, die ihre Folder dort haben, die Mailboxen weg. Die können da in dem Moment nicht ran. Was wir anfangs beobachtet haben, ist, dass sozusagen oder die Timeout-Werte waren auf dem Frontend ein bisschen ungünstig eingestellt, sodass wir den Effekt hatten, wenn ein Backend-Server weg ist, dann lief der Frontend-Server zu immer mehr Prozesse, die versucht haben, den einen Backend zu erreichen. Dort haben wir die Timeout-Werte ein bisschen runtergesetzt. Also wenn sozusagen der Backend in 3 Sekunden nicht antwortet, dann ist er down. Und man würde zumindest für eine Teilmenge von Benutzern, nämlich die der Lage oder die ihre Mailbox auf einem anderen Server haben, die Sache alles. Es gibt immer noch ein paar Probleme, kleinere Bugs im 64-Bit-Umfeld, die sind mehr oder weniger gefixt. Das Verschieben einer Mailbox an einem anderen Backend-Server ist heute noch nicht gelungen. Der Leidensdruck ist allerdings auch nicht ganz so hoch. Ich muss quasi tun, wann soll ich in die Gelegenheit kommen. Aber trotzdem müssen wir das nochmal untersuchen. Was wir dann erst im Laufe des Betriebes festgestellt haben, sind solche Sachen, die was die Leute alle in ihre Filter reinschreiben, zum Beispiel eben, dass eine Mailbox oder dass eine eintreffende E-Mail nicht in die persönliche Mailbox zugestellt werden soll, sondern in den Gruppenordner, in den Shared-Folder, wenn der sich auf einem anderen Backend befindet, dann funktioniert es an der Stelle nicht. Weil die Backends miteinander nicht reden. Die sind völlig autark, die kennen sich nicht. So, Zeit ist fortgeschritten. Wenn ich jetzt den Zettel hier richtig interpretiere, den muss ich jetzt nochmal ganz... Da steht auf diesem Zettel. Die Hilfe ist nahe.
Ja. Der Highlight hat sich angerufen. Bevor leider das Schaden verschwindet ist, muss man noch eine Eintreffen. Wir haben den Vortragsschieding bei dem Vortrag, aber wir sind noch 11:30 Uhr. Eine Pause, was wir fragen, vielleicht die Gelegenheit gibt, auf aller Ruhe zu laufen. einleiten, der Rückgang ausgebucht ist. Er wird verschoben auf die 19 Uhr, als ihr Gesangshaus läuft. Alle Vorträge von Herrn Heinlein gehalten werden, aber mit einer Verschiebung. So.
Ja, genau. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Vortrag. Die entstehende Pause würde ich füllen, noch ein bisschen. Aber jetzt brauchen wir die 5 Minuten zum Wechseln. Ich sag's dann nochmal an. Ja? Okay.